Ja, Taufe bedeutet, dass jemand in das Kraftfeld Gottes, in das Kraftfeld Jesu hineinkommt. Hier in diesem Kraftfeld, in der Nähe Jesu, bleiben wir nicht, wie wir sind. Wir verändern uns. Alles bekommt eine neue Ausrichtung im Leben. Und es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eine ganze Gemeinde so ganz bewusst auch in dieses Kraftfeld gemeinsam mit dem Täufling hineingeht, dadurch, dass sie miteinander Gottes Wort liest, 6 Wochen lang Lukas Evangelium. Du machst sicher mit, das weiß ich, und wir machen alle mit, also das heißt ganz viele von uns machen jetzt mit, begleiten dich auf deinem Weg. Mach's wie Gott, werde Mensch. Ab heute werden wir uns gemeinsam 43 Tage lang mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Vor allen Dingen ging es uns darum, die persönliche stille Zeit miteinander zu entdecken. Zu Hause, vielleicht morgens, Viertelstunde, manche haben mehr Zeit, halbe Stunde. Jesus begegnen, und das wollen wir gerne unterstützen, in den Gottesdiensten in dieser Zeit, auch in den Hauskreisen. 2 Hauskreise haben sich spontan gebildet, ganz speziell für diese Aktion. Einmal bei Jeffreys, einmal auch bei Toldos. Es geht darum, Jesus zu begegnen. Wenn ihr wollt, 55 Mal, 42 Mal in der stillen Zeit, 7 Mal in den Gottesdiensten, 6 Mal in den Kleingruppen. Und dann schauen, was passiert. Es soll darum gehen, diese Begegnung mit Jesus zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Viele kennen das, wissen, ja, schon mal gehört, stille Zeit, also morgens Bibel lesen oder vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt am Tag, haben es vielleicht auch mal so praktiziert vor vielen, vielen Jahren, sind irgendwie davon abgekommen. Dann ist es dran, das wieder zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Und schlaue Leute haben herausgefunden, man braucht 6 Wochen, um eine neue Gewohnheit zu lernen. 6 Wochen, also von daher ein ganz guter Zeitraum. Wir haben uns entschieden, miteinander das Lukas-Evangelium zu lesen. Wir hätten auch irgendetwas anderes nehmen können, vielleicht einen Brief oder irgendein anderes Buch der Bibel. Wir haben uns für das Lukas-Evangelium entschieden. Das Thema des Lukas-Evangeliums ist ganz klar eine Person, die steht im Mittelpunkt. Das ist nicht, wie man denken könnte, Lukas, weil es der Name Lukas ist, sondern das ist Jesus, Jesus Christus. Er steht im Mittelpunkt. Und zwar ganz besonders seine Begegnungen mit Menschen. Viele, viele Begegnungen mit Menschen stehen im Lukas-Evangelium, können wir davon lesen. Und genau das hoffen wir ja auch zu erleben, nämlich eine Begegnung mit Jesus. So kamen wir zum Lukas-Evangelium. Begegnung mit Jesus. 40 Tage nicht über Jesus, sondern 40 Tage mit Jesus. Ich habe noch nie in meinem Leben über ein ganzes Buch gepredigt, und schon gar nicht über das Lukas-Evangelium. Es sind über 1000 Verse. Das geht nicht. Da muss man eine Auswahl treffen, selbst wenn man einen Überblick machen will. Und was ist die Mitte des Lukas-Evangeliums? Man könnte meinen, ja, vielleicht die das Evangelium schon ein wenig kennen, wissen, Kapitel 15, das sind 3 Gleichnisse, wo es um verlorene und wiedergefundene Sachen geht. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wahrscheinlich das bekannteste ist, überhaupt das bekannteste Gleichnis in der Bibel. Das wären aber immer noch 32 Verse, viel zu lange. Ein Vers, den möchte ich euch zeigen, den halte ich für den Schlüsselvers des Lukas-Evangeliums. Es ist Kapitel 19, Vers 10. Darin sagt Jesus selber, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. In diesem Kernvers steckt eine Menge drin. Es sind 3 Aussagen hier, die auf jeden Fall drin stecken. Eine Menge steckt da drin, denn so muss uns Jesus begegnen. Es geht darum, Jesus zu begegnen. So muss uns Jesus begegnen. Er ist zu uns gekommen, Das heißt, er wurde einer von uns. Und das Zweite ist, er hat uns, die wir verloren sind, gesucht. Nicht wir haben ihn zuerst gesucht. Er hat uns gesucht. Jedes Leben legt ein beredtes Zeugnis davon ab, wie Gott, wie Jesus uns schon lange gesucht hat. Und schließlich das Dritte, er hat uns gerettet. Was bedeutet das? Wie können wir das erleben? Und was wird aus uns, wenn wir das erleben? In 24 Kapiteln wird dieser Vers entfaltet. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Man kann diesen Vers nehmen und sogar das ganze Buch, dieses ganze Lukas-Evangelium danach gliedern. Ich habe es mal versucht. Der Menschensohn ist gekommen, das ist das erste Glied. Davon berichten die ersten vier Kapitel. Wie die ganze Vorgeschichte von Jesu Geburt mit Johannes dem Täufer. Seine Geburt, die Weihnachtsgeschichte, ist hier im Lukas-Evangelium. Dann auch, wie er getauft wurde und wie er in die Wüste geführt wurde, wie er versucht wurde. Das alles sind die ersten vier Kapitel bis Kapitel 4, Vers 13. Dann das zweite, um die Verlorenen zu suchen, nimmt den größten Teil dieses Evangeliums ein. Kapitel 4 bis 9, da ist Jesus in Galiläa unterwegs und er sucht sie, die Verlorenen. Er sucht sie selbst noch auf dem Weg nach Jerusalem, Kapitel 9 bis 19. Und schließlich in der letzten Woche seines Lebens, Kapitel 19 bis 21 in Jerusalem. Und das letzte, der letzte Teil dieses Verses dann, er ist gekommen, um zu retten. Die Kapitel 22 bis 24. Ein kurzer Überblick über den Ablauf des Lukas-Evangeliums. Aber jetzt im Einzelnen durch die Teile dieses Verses. Der Menschensohn ist gekommen. Ein Schlüssel oben, um deutlich zu machen, das ist der Schlüsselvers. Der Menschensohn ist gekommen. Davon lesen wir in den ersten vier Kapiteln, ich sagte es schon. Kein anderer Evangelist, wir haben ja vier Evangelien im Neuen Testament, kein anderer Evangelist berichtet sonst so breit darüber. Die Geburtsgeschichte, ganz, ganz umfangreich, auch die Vorgeschichte mit Maria und mit Elisabeth und Zacharias. Darauf kommt es Lukas an, zu sagen, Jesus ist der Menschensohn. Er ist nicht irgendwie senkrecht vom Himmel heruntergefallen, sondern er ist geboren, er wurde ein Mensch wie wir. Er ist ganz einer von uns. Er kommt nicht als Besucher, sondern er lebt unter unseren Bedingungen. Er ist nicht weniger Mensch als wir, könnte man noch denken. Er ist 50-50, halb Mensch, halb Gott. Das ist nicht wahr. Er ist nicht weniger Mensch als wir. Er ist mehr Mensch als wir. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck wahrer Mensch, bezogen auf Jesus. Er war wahrer Mensch. Was soll das? Es gibt nur Menschen. Was ist denn das Gegenteil von einem wahren Menschen? Ein wahres Tier? Er ist wahrer Mensch in dem Sinn, dass er mehr Mensch war als wir, als irgendeiner von uns. Wir denken so, wie wir sind. Mit diesen Gefühlen, mit dem Wollen, mit dem Verstand, so wie wir leben, so wie wir sind, so ist ein Mensch eben. Wir sind ganz menschlich. Vergessen tun wir, dass wir manchmal aber auch ganz unmenschlich sein können. Und dieses, dass Menschen unmenschlich sein können, deutet an, dass wir es alle spüren. Es fehlt etwas an unserer Menschlichkeit. Und dieses, was fehlt an unserer Menschlichkeit, das sehen wir eben in Jesus. So begegnet uns Jesus. Wer Jesus begegnet, spürt, mir fehlt etwas an meinem Menschsein. Ein Teil unserer Menschlichkeit haben wir verloren. Die Bibel berichtet darüber in den ersten Kapiteln. Gott hat uns am Anfang nach seinem Bild geschaffen. Ein rätselhafter Ausdruck. nach seinem Bild geschaffen. Das bedeutet, wir genießen Gottes ganz besonderen Schutz. Wir sind wirklich die Krönung der Schöpfung. Mit uns hat sich Gott etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben mehr als der Rest der Schöpfung das Recht auf Gemeinschaft mit Gott. Das hat kein Tier. Man ist heute am Forschen und versucht herauszubekommen, was Tiere alles können. Delfine, Elefanten. Und man vergleicht diese höchsten Tiere, Menschenaffen, mit dem Menschen und versucht herauszufinden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tier und Mensch und kommt in eine ganz große Verlegenheit hinein. Weil wir nicht mehr wissen, was wahres Menschsein eigentlich heißt. Weil wir schon ein Stück weit in Richtung Tier uns entwickelt haben. Das ist der Unterschied. Wir sind dazu geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. In dieser Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, findet der Mensch seine Erfüllung, nirgends sonst. Aber Gott ist uns so fremd geworden. Bestenfalls rufen wir, wenn wir in Not sind: Herr, hilf mir doch. Ohne Gott bleibt letztlich alles leer und sinnlos im Leben. Tiere sind glücklich, wenn man gut für sie sorgt. Wenn man ihnen regelmäßig zu saufen und zu fressen gibt, wenn sie einen sauberen Käfig haben, wenn sie ab und zu auch einmal Auslauf haben, wenn man sie einmal vielleicht in den Arm nimmt oder dafür sorgt, dass sie mit Artgenossen zusammenkommen können. Alles prima. Wissen wir von der Kaninchenhaltung her. Sind sie total zufrieden. Aber übertragen wir das auf den Menschen. Der Mensch wird rundum versorgt, hat alles und ist unglücklich. Man sollte doch meinen, dass wir, die wir in so einem reichen Leben, im reichen Land leben, wie in Deutschland, die wir alles haben, die wir nie Hunger haben, die wir so umsorgt sind, dass wir die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wie seltsam. Uns ist etwas abhanden gekommen. Jesus ist wahrer Mensch. Ein römischer Hauptmann spricht es bei der Kreuzigung aus. Seht, das ist wahrhaft ein frommer Mensch gewesen. So steht es im Lukas-Evangelium. Fromm klingt ein bisschen komisch. Fromm bedeutet von der ursprünglichen Bedeutung her so etwas wie echt. Das ist ein echter Mensch gewesen. Das sagt der Hauptmann, der schon mit so vielen Leuten zu tun gehabt hat. Das macht den Wert des Lukas-Evangeliums für uns aus. Wir werden an Jesus erkennen, so sieht Menschsein aus. Dazu hat Gott mich geschaffen, dazu hat er mich berufen. Es gibt Themen, aber die im Lukas-Evangelium immer wieder kehren. Viele von euch haben ein Tagebuch zur stillen Zeit bekommen und am Anfang, vielleicht habt ihr es auch schon durchgeblättert, auf Seite 3 und 4 ist ein Überblick über das Lukas-Evangelium. Unter anderem stehen da 6 Themen, die ganz besonders stark im Lukas-Evangelium vorkommen. Kernthemen, wichtige Themen, die bei Lukas eine größere Rolle spielen als bei den anderen Evangelien. Eins davon ist das Gebet. Wir erfahren etwas über das Gebetsleben Jesu, sogar sehr viel. Oft steht im Lukas-Evangelium, dass Jesus sich auch in Zeiten von Stress, von großen Herausforderungen, sich zurückzog, gerne auf einen Berg, da wo es einsam ist, um allein mit Gott zu sein. Warum steht das da? Natürlich auch, um uns zu zeigen, so sieht Menschsein aus. Das bedeutet es, ein Mensch zu sein. Das Gebet ist keine Routineübung, etwas, was man abdient. Es ist bei Jesus ein vertrauliches Gespräch mit dem Vater. Und so darf unser Gespräch mit dem Vater auch sein. So sollen die Jünger Gott anreden mit Vater. Das Vater unser, dieses berühmte Gebet, ist auch Bestandteil des Lukas-Evangeliums. In Kapitel 11, was das bedeutet, dass wir so mit Gott reden können, entfaltet er in 2 Gleichnissen, in Kapitel 11 und 18. Und die Aussage ist, Gott gibt gerne. Macht euch keine Gedanken, dass ihr Gott nervt mit eurem Gebet. Gott gibt gerne. Er wartet auf euch. Er wartet auf euer Gebet. Man muss ihm nichts abpressen. Und das ist ein Teil seines Menschseins. So sieht Menschsein aus. So sollte es aussehen. So ist Jesus. Ein wahrer Mensch ist ein Mensch des Gebets. Und das zweite Thema, das sich auch an diesem Kommen von Jesus orientiert. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie wahres Menschsein aussieht. Das wird deutlich an seinem Gebetsleben. Das zweite ist, es wird auch deutlich am Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Gespenst. Er ist Gottes Gegenwart in unserer sichtbaren Welt. Wir können Gott nicht sehen. Wir können im Normalfall Gott auch akustisch nicht hören. Aber durch den Heiligen Geist hat Gott uns eine Möglichkeit geschaffen, ihn zu erfahren, durch ihn Führung zu erleben, uns Kraft zu geben, uns auch zu trösten, wenn wir in Not sind. Jesus wird mit diesem Heiligen Geist erfüllt. In Kapitel 3 lesen wir davon. Und er erfährt durch diesen Geist Führung. Er wird von diesem Geist in die Wüste geführt, dann in den Dienst, schließlich auch ans Kreuz. Dieser Heilige Geist ist nicht nur Jesus vorbehalten oder nicht nur einigen wenigen ganz speziellen, besonderen Christen, sondern er ist der ganzen Gemeinde gesandt und jedem Einzelnen auch. Und er will auch jeden Einzelnen erfüllen, vom Geist erfüllt. So sieht wahres Menschsein aus. Das sagt Jesus. Das tut der Heilige Geist aber in der Regel nicht einfach so. Ich sage, in der Regel muss vorsichtig sein. Er tut es auf Gebet hin. Wir können um den Heiligen Geist beten. Auch da wieder Kapitel 11 sagt Jesus in einem der Gleichnisse über das Gebet: Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also eine ganz dicke Verheißung zum Heiligen Geist hier. Ein wahrer Mensch ist ein Mensch des Heiligen Geistes. Also der Menschensohn ist gekommen, er zeigt uns, was Menschsein heißt. Gott hat den Menschen zur vertrauensvollen Gemeinschaft mit sich geschaffen. Und der wahre Mensch ist ein Mensch des Gebets und ein Mensch des Heiligen Geistes. Jesus ist aber nicht nur gekommen, das war ja der erste Teil von dem Vers, er ist auch gekommen, um zu suchen, um die Verlorenen zu suchen. In Galiläa, auf dem Weg nach Jerusalem und noch in Jerusalem selber. Verloren sind alle Menschen. Du und ich. Alle. Geht über die Straßen, ihr werdet keinen finden, der nicht verloren wäre. Im Weihnachtslied bringen wir es zum Ausdruck, Welt ging verloren. Jesus ist unterwegs zu allen Nationen, zu Männern und Frauen, auch zu Männern über 50, zu Kindern und zu Alten, zu Reichen, zu Armen, zu Religiösen und zu bekennenden Heiden, zu Anständigen und zu Unanständigen. Allerdings fällt auf, dass in Lukas eine Gruppe von Menschen eine besondere Rolle spielt, zu denen Jesus sich ganz besonders hingezogen fühlt, und das sind die Geringen oder die Armen, kann man auch sagen. Frauen und Kinder, die damals verachtet waren in der Gesellschaft, Zöllner, Prostituierte, der Abschaum der Gesellschaft oder die Verachteten. Zum Beispiel Ausländer. Lukas war selber auch Ausländer. Der einzige Ausländer, der an der Bibel mitgeschrieben hat. Er war ein Heide von griechischer Herkunft. In der Bergpredigt sagt Jesus, selig sind die Armen. Vielleicht habt ihr die Matthäus-Version im Kopf. Selig sind die geistlich Armen. In Lukas die Version ist, selig sind die Armen. Die Verachteten. Es gibt zwei Arten von Verlorenen. Es gibt die gesunden Verlorenen und die kranken Verlorenen. Und die kranken Verlorenen, das merken wir im Lukas-Evangelium, öffnen die Türen für ihn. Lassen ihn ein in ihrem Leben. Sie lassen sich finden. Die gesunden Verlorenen dagegen regen sich oftmals darüber auf, dass er sich so um die kranken Verlorenen kümmert. Und sie protestieren lautstark und vehement und bringen ihn schließlich ans Kreuz dafür. Aber Jesus sagt etwas sehr Mutmachendes für alle Kranken, für alle Verachteten, für alle Geplagten, für alle Unanständigen, die wissen, dass sie unanständig sind. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er gibt ihnen Würde wieder. Er nimmt die Schmach von ihnen. Am Anfang tauchen zwei Leute auf im Lukas-Evangelium, die Schmach haben. Sie heißen Elisabeth und Zacharias. Ihre Schmach war ihre Kinderlosigkeit. Das ist die erste Schmach, die weggenommen wird, dass Gott ihnen ein Kind schenkt. Den Gesunden hat Jesus leider nichts zu bieten, jedenfalls aus Sicht der Betroffenen. Und so gehen sie dann auch leer aus. Ein Kernthema im Lukas-Evangelium. Und deswegen gehört in diesem Zusammenhang auch das Thema Geld. Auch ein ganz, ganz wesentliches, sehr, sehr viel steht zum Thema Geld im Lukas-Evangelium. Kein anderes Evangelium bringt so viel dazu. Wir wissen alle, was für positive Seiten Geld hat. Alle Welt schreit nach Geld. Opel braucht dringend Geld. Und die Hypo-Real-Estate braucht dringend Geld. Und wir alle brauchen dringend Geld. Und wenn wir viel hätten, wären wir froh. Natürlich, ich will da gar nicht sagen, dass ich nicht so wäre. Aber dass Geld auch eine Schattenseite hat, und zwar eine ganz dicke, das erfahren wir hier zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Es geht nämlich Macht vom Geld aus. Eine negative Macht. Deswegen nennt Jesus das Geld auch an verschiedenen Stellen Mammon. Das ist ein heidnischer Gott. Und er bezeichnet es als ungerecht, als etwas, das nichts Gerechtes zustande bringt aus sich selbst heraus. Geld hat eine Macht und diese Macht zieht das Vertrauen der Menschen weg von Gott. Hin zu sich. Und das ist schädlich. Weg vom Arzt. Weg vom Heilmacher des Lebens, weg von dem, der aus dir einen Menschen machen kann. Geld macht aus Menschen Tiere. Das ist die Schattenseite des Geldes. Man könnte noch ganz viel drüber sagen, aber dafür reicht die Zeit heute hier nicht aus. Wie weit waren wir gekommen? Der Menschensohn ist gekommen. Er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Er ist aber auch gekommen, um sie zu retten. Das ist das ganz besondere Thema der letzten drei Kapitel. Jesus Sterben am Kreuz, auch seine Auferstehung. Jesus rettet nicht einfach so, durch ein Wort oder durch irgendeine Tat, sondern er rettet im tiefsten Sinn dadurch, dass er für uns am Kreuz sein Leben gelassen hat, dass er für uns gestorben ist. Das will uns nicht in den Kopf. Mir will das nicht in den Kopf, dass er dafür, konnte er denn nicht einfach sagen, die Sünden sind alle vergeben, es ist fertig, erledigt? Nein. Wer kann das verstehen, dass er, der einzig wahre Mensch, für uns falsche 50er mit seinem Leben bitten kann? Aber es ist ganz eindeutig. Und die Bedeutung des Kreuzes kann man nicht überbetonen. Die Bedeutung des Kreuzes ist so stark, dass wir zum Beispiel hier etwas Bleibendes in diesem Raum haben. Hier hängt das Kreuz hinten über dem Taufbecken. Um uns Sonntag für Sonntag daran zu erinnern, die bleibende Mitte unserer Rettung ist das Kreuz. Das ist unsere Hoffnung. Ganz eindeutig. Dazu gehören zwei Themen, die eine ganz besondere Rolle spielen, nämlich Vergebung und Freude. Die letzten beiden Kernthemen. Zunächst mal die Vergebung. Die gute Nachricht handelt vor allen Dingen von der Vergebung. Dir ist vergeben. Denk an alles, was dir bewusst ist, was du nicht richtig gemacht hast in deinem Leben. Und du unsaubere Gefühle hattest, falsche Pläne. Und dann denk dir noch den ganzen Rest dazu, von dem du gar nichts weißt. Und alles ist vergeben. Jesus tut viel Gutes. Er heilt Kranke, Menschen, die unsäglich geplagt waren durch ihre Leiden. Er befreit von Besessenheit, er gibt den Verachteten Würde. Aber das alles ist nur sehr, sehr wenig im Verhältnis zur Vergebung. Vergebung bedeutet, wir kommen wieder in das rechte Verhältnis zu Gott, das uns verloren gegangen ist. Unsere Namen werden im Himmel aufgeschrieben. Sie haben da ihren Platz. Unsere Namen sind schon mal da. Wir sind noch hier, aber unsere Namen sind schon mal da. Das ist auch schon mal gut. Wir sind schon mal vorgemerkt. Was es für ein Puzzleteil bedeutet, seinen Platz im Puzzlebild zu bekommen, das bedeutet es für uns, wenn wir Vergebung bekommen. Wir finden unseren Platz. Ein Kranker wird vor Jesus gebracht. Da liegt er. Und es liegt eigentlich auf der Hand, was Jesus jetzt machen soll, nämlich ihn heilen. Was tut er aber stattdessen? Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Boah, lange Gesichter bei den Umstehenden. Was? Das war's doch wohl nicht. Doch, das war's. Offensichtlich ist Vergebung dringender als Heilung. Jesus rettet durch Vergebung. Viele erleben Tolles mit Jesus. Vielleicht ist es eine Heilung. Ich habe mal gehört von einem Mädchen, sie hat sich bekehrt bei irgendeiner Veranstaltung, ist auch getauft worden, zur Gemeinde gekommen und nach einigen Monaten ist sie nicht mehr gekommen. Und man kümmert sich umeinander und der Pastor hat sie besucht und hat versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ja, und warum kommst du nicht mehr? Ja, sagt sie, also das, was eigentlich mein Problem war, ich weiß nicht mehr, was es war, das hat Jesus gelöst. Bin frei geworden und jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Wenn nicht die Vergebung auch dazu kommt, dann bedeutet das alles gar nichts. Dann ist das alles umsonst gewesen. Ja, wir brauchen Vergebung, um wieder Menschen zu werden. Wahre Menschen sind Menschen, denen vergeben wurde. Und schließlich, das Letzte ist die große Freude. Wenn das passiert, wenn jemand umkehrt, wenn jemand gefunden wird, dann ist große Freude da. Lukas' Thema ist auch die Freude, so ähnlich wie im Philipperbrief. Ist ja der Brief der Freude. Es ist vor allem die Freude Gottes. Keiner freut sich so heute über Achim wie Gott. Keiner von uns. Er freut sich. Wenn einer umkehrt, sich retten lässt, wieder ein echter Mensch wird, so wie Gott ihn einmal geplant hat, dann freut er sich. In Kapitel 15 sind, wie gesagt, die drei Gleichnisse, wo Verlorenes gefunden wird. Die Gleichnisse sind ein bisschen unterschiedlich, aber in einem Punkt sind sie alle gleich. Nämlich, dass am Ende große Freude über das Gefundene ist. Und da sollen wir uns mitfreuen. Wir dürfen es. Es liegt auf der Hand. Wir dürfen uns freuen, wenn jemand gefunden wird. Gott möchte diese Freude mit uns teilen. Es gibt ja so vieles, worüber man sich freuen kann. Zum Beispiel, dass endlich Frühling wird. Und euch fallen sicher viele Dinge ein. Die Jünger zum Beispiel, die Jesus ausgesandt hat, um Kranke zu heilen und so weiter, die kommen wieder zu ihm zurück. Und ihr Herz ist voll von dem Erlebten. Und sie erzählen, oh, und ich habe einen Besessenen heilen können. Was? Der hat nur einen. Ich habe drei geheilt. Und großes Hallo. Und Jesus drückt auf die Bremse und sagt, Moment mal. Nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Klar dürfen wir uns über Erfolge freuen. Aber das ist das Größte, die Rettung. Das ist Grund zu einer ganz ewigen Freude. Ihr gehört zu Gott, ihr seid gefunden. Das ist der beste Grund, sich zu freuen. Tipp für die stille Zeit, wenn ihr jetzt startet, vielleicht seid ihr heute ja schon gestartet, heute früh, heute war ja der erste Tag, stellt euch beim Lesen doch mal die Frage, worüber kann ich mich freuen? Diesen Tipp hat Martin Luther übrigens einem Freund gegeben, der sich auch mit der Frage der stillen Zeit auseinandersetzte und ihn fragte, wie soll ich die Bibel lesen? Da sagt er, ja, lies den Text und stell Gott zwei Fragen oder stell dir selber zwei Fragen. Was macht mich froh und was macht mich traurig? Das sind gute Fragen. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und wenn wir uns auf eine gute Nachricht nicht freuen könnten, ja, was ist denn das für eine gute Nachricht? Es hätte seinen Zweck verfehlt, wenn wir nicht fragen würden, was uns Freude macht. Ja, damit bin ich an das Ende gelangt. Das war ein erster Überblick über das Lukas-Evangelium. Mach's wie Gott, werde Mensch. Hier nochmal die Übersicht. Die Hauptperson, Jesus Christus. Sein Auftrag, ein dreifacher. Er ist gekommen, um zu suchen und um zu retten. Und seine Hauptthemen, die sich jeweils an die Aufträge besonders anlehnen. Gebet, Heiliger Geist, die Armen und Verachteten, das Geld, die Vergebung und die Freude. Ich wünsche euch viele gute Entdeckungen, Erfahrungen, viele gute Begegnungen mit Jesus. Amen.